Ich kann gelacht über Frauenwitz, ich kann gelacht über Schwulenwitz. Oder ich habe immer probiert, auch dort schon dabei zu sein, nicht aufzufallen, ja, mir nichts anzumerken lassen, ja, nicht irgendwo. Und das war eine ganz verrückte Zeit, das Verdrängen von der Sexualität.
Das ist der Podcast vom SC Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Kabarettist, Parodist und Schauspieler, der Walter Andreas Müller. Walter Andreas Müller, es ist soweit, du wirst 80. Was wünschst du dir zu deinem runden Geburtstag?
Ja, am heutigen Tag ist es natürlich naheliegend. Ich habe heute Abend die Premiere vom Stück «Dinner for Wam». Und bin total nervös auch ein bisschen im Moment. Und darum ist eigentlich mein grösster Wunsch, dass man es gut über die Bühne bringt, dass es gut ankommt beim Publikum, dass es ein Erfolg wird. Und das ist eigentlich im Moment so ein bisschen das, wo mir in erster Linie natürlich in den Sinn kommt.
Einen anderen Wunsch hast du nicht gehabt?
Ja, es ist für mich eine total überraschende Situation überhaupt, dass ich am Geburtstag muss arbeiten, oder? Normalerweise haben wir den Geburtstag frei und den habe ich eigentlich immer benutzt zum Reisen. Und das kann ich jetzt das mal nicht. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich der Wunsch gewesen, dass ich hätte können eine schöne Reise machen, um irgendwie dem ganzen Rummel ein bisschen zu entfliehen.
Ja. Dein 50. Geburtstag hat dir ja zu arbeiten gemacht. Wie ist es beim 80.?
Ja, das Interessante ist, dass ich eigentlich bei dem 50. Geburtstag Angst hatte, den Break von jung zu alt. Ich habe gefunden, jetzt fängt man an, hinterher zu rechnen.
Ja.
Oder voran hat man immer gesagt, ja, keine Haufen Zeit und alles wunderbar. Und bei 50 habe ich plötzlich angefangen, reflektieren, wow, was bleibt mir eigentlich noch?
Wie viele
Jahre bleiben mir eigentlich noch? Und dann habe ich, und am 50. Geburtstag ist es mir sehr gut gegangen. Und dann habe ich gedacht, ja, noch gut, jetzt bist du 50. Also, hoffentlich bleibt es so, wenn ich 60 werde, oder? Und dann bin ich 60 geworden. Und dann ist es immer noch gleich gewesen wie bei 50. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn ich mit 60 so, dann kann ich jetzt nur hoffen, dass es dann mit 70 auch noch so ist, wie es mit 60 und mit 50 war. Ja. Und beim 70. Geburtstag ist es auch wieder so gewesen, dass ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, ich sei jetzt alt oder es hat sich irgendetwas verändert. Und jetzt stehen wir vor dem 80 und irgendwie muss ich sagen, es ist immer noch gleich.
Das ist ja mega
schön.
Ich bin
immer noch, ich fühle mich wohl. Mhm. Ich kann, Gott sei Dank, wenn ich mir das Holz anlange, da unten hat es, glaube ich, ja, dass es so bleibt, dass keine Gebreste kommen. Natürlich habe ich die ein oder andere Dinge, die einmal kommt, die einen beschäftigen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich ungeheures Glück, dass es mir eigentlich mega gut geht.
Und eine grosse Dankbarkeit auch.
Absolut.
Aber du haderisch ja trotzdem ein bisschen, so mit dem Alter. Eben so, jetzt gehöre ich nicht mehr zu den Jungen, jetzt bin ich bei den Alten. Was ist denn das, was dich zum Hadern bringt? Ist es das Aussehen oder ist es eben?
Nein, das hat mich letztens jemand gefragt, was ich lieber hätte, ob ich lieber schöner wäre oder lieber schlauer wäre. Und dann habe ich gesagt, schön bin ich. Ich will lieber noch ein bisschen schlauer werden im Alter. Nein, also eben, das Aussehen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich finde, das gehört zum Alter, dass Rümpfli kommen, dass Falten kommen, dass gewisse Sachen einfach verschwinden. Also von dem her, nein, mit dem habe ich eigentlich gar kein Problem. Das ist das Wesentliche ist vielleicht einfach, dass gewisse Sachen langsamer funktionieren. Also, dass man irgendwie manchmal, ich brauche zum Beispiel zum Text lernen, brauche ich heute viel länger als früher. Oder früher konnte ich hersitzen, bei einem Gedicht zum Beispiel, das konnte ich zwei, dreimal durchlesen und dann habe ich es mehr oder weniger können. Und jetzt ist die Situation halt so, dass ich wirklich hersitzen muss und muss memorieren.
Ja.
Also ich muss lernen, wiederholen, um mir also den Text dann zu merken.
Aber das hält sicher auch mega fit im Kopf.
Ich glaube es schon, oder ich hoffe es mindestens. Es ist so eine, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich manchmal immer so ein bisschen Angst. Weil ich habe einen Haufen Kolleginnen und Kollegen, also einen Haufen, nein, Haufen ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es ist doch eine Anzahl Kolleginnen und Kollegen, Schauspielerinnen, Schauspieler, wo man eben immer sagt, ja, die Schauspieler, die lernen ja immer Text, das ist für die, ist da keine Gefahr von Demenz oder all, oder, was auch immer, also Alzheimer. Und gleich habe ich eben, wie gesagt, ein paar Kolleginnen und Kollegen, die trotzdem in der kürzesten Zeit Alzheimer oder eben dement worden sind. Bleiben wir bei dem Begriff. Und das ist etwas, was mich schon auch beschäftigt und mir ein bisschen Angst macht. Mhm. Weil mein Vater hat mit, nach der Pensionierung, kann man sagen, hat das bei ihm angefangen, ist er dann letztendlich eben dement worden. Und durch das ist das natürlich schon ein Gedanke, der bei mir immer wieder einmal
aufkommt
und mir gedanklich ein bisschen einen Streich spielt, dass ich denke, oh, oder?
Aber eben, du hast keine Anzeichen dafür bis jetzt?
Nein, Gott sei Dank. Also das ist, ja, würde ich mir da wahnsinnig Sorgen machen, oder? Also nein, also ich versuche das auch ein bisschen von mir wegzuhalten.
Ja, manchmal muss man sich an den positiven Sachen festhalten und nicht mit allem, was könnte kommen und was könnte
ich so, absolut.
Vielleicht gehen wir noch mal schnell zu deinem Geburtstag zurück. Viele kennen dich ja aus der SRF Kulzeri fast der Familie und haben dich dort auch ins Herz geschlossen. Und dort sagst du als Geburtstagskind Hans Meier, es sei der schlimmste Tag von deinem Leben, es soll dich ja niemand an den Geburtstag erinnern. Ja. Du willst ihn in Einsamkeit verbringen. Wie viel Wahrheit steckt in dem Schauspiel?
Ja, im Prinzip ist es eigentlich eins zu eins. Weil damals hat der Charles Lewinsky, wo er die Sequenz geschrieben hat über Hans Meier seinen 50. Geburtstag, hat er mich vorgängig ausgequetscht über Gebreste, über alles Mögliche. Also, oder auch Sachen, die ich wett machen, wo ich könnte machen, wo ich würde machen, wie verbringe ich meinen Geburtstag und so weiter. Und er hat das dann alles eingeschafft, eigentlich, in die Folge. Und von dem her ist es natürlich schon eigentlich ein bisschen eins zu eins. Ich kann eigentlich nie Geburtstag feiern. Im Sinn von Partys, grossen Anlässen, grossen Einladungen. Ich bin eigentlich immer an den Geburtstag und an der Runde natürlich sowieso, bin ich reisen.
Verreist.
Ich bin verreist, ich bin weit weg, um den ganzen Rummel zu gehen. Das ist, das habe ich eigentlich immer so gehalten. Es ist eigentlich das erste Mal jetzt, dass ich einen Geburtstag in der Öffentlichkeit sogar feiere. Mhm. Und dann erst noch heute Abend mit dem Publikum, also mit all den Zuschauern im Casinotheater Winterthur.
Aber das mit der Einsamkeit, stimmt das? Bist du jemand, der gerne allein ist?
Nein, also Einsamkeit, muss ich ein bisschen relativieren. Ich kann einfach sehr gerne nur gerade meine Lieblingsmenschen um mich. Ja. Also ich bin eben, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich bin kein Partymensch. Mhm. Ich kann nicht gerne Geburtstagsparty und im Mittelpunkt stehen und so. Es ist mir eigentlich immer ein bisschen zuwider. Mhm.
Eben, aber einsam wirst du
80. Aber einsam, also allein jetzt irgendwo auf einer Insel sitzen mit einem, das wäre nichts für mich, nein.
Mhm. Du wirst eben deinen Geburtstag auch nicht einsam verbringen heute, sondern im rappelvollen Casinotheater in Winterthur sein. Wieso bist du am Bügeln an deinem Geburtstag statt am Feiern?
Es hat sich so ergeben. Ich bin ja auch Künstleraktionär am Casinotheater Winterthur, wie viele Kolleginnen und Kollegen. Und da hat man am Anfang als Aktionär, Künstleraktionär, ist eigentlich die Idee gewesen, dass die Aktionäre auch spielen im Casinotheater, oder? Und so haben wir auch diverse Produktionen gemacht, wo ich dabei gewesen bin. Und jetzt ist die Situation von dem 80 gekommen, wo das Casinotheater, Victor Jacobo und auch die neue Theaterleiterin, die vorhergehende Theaterleiterin, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, du, wir müssen doch etwas machen an deinem Geburtstag. Wir könnten, und jetzt haben wir uns überlegt, es wäre doch noch eine Idee, wenn wir dir ein Stück schenken? Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, also, die wollen mir einfach jetzt eine Komödie, ich spiele irgendein Theaterstück und so, einfach halt dort. Und dann haben sie gesagt, nein, also wir würden dann ein Stück für dich schreiben lassen. Oder? Also, das quasi, etwas ganz Persönliches. Und dann habe ich natürlich zuerst Angst gehabt, dass das irgendwie, eine Art Talkshow gibt, oder? Dass man dann, dass ich da auf der Bühne sitze und irgendwie über meine Vergangenheit schwätze, wie wir es jetzt da, machen, mit uns zwei. Und dann haben sie gesagt, nein, das müsste eine Komödie werden. Und so ist das entstanden. Und so sind dann die Ideen vom Autor, vom Domenico Blass und so, sind dann da eingeflossen. Und so ist das Stück entstanden.
Es heisst «Dinner for Wam». Ist eine autobiografische Komödie, die eben so ein bisschen Vorgeschichte von deinem Geburtstag
zum Teil,
erzählt?
Zum Teil. Also es ist nicht ausschließlich autobiografisch. Okay. Also es hat autobiografische Sachen drin natürlich. Eben also auch, dass ich nicht gerne Geburtstag habe, dass ich verreisen möchte, dass ich keine Lust habe, gross irgendwie zu feiern. Das ist natürlich alles auch in Stückchen reingepackt. Mhm. Aber grundsätzlich ist es doch eine Komödie mit wunderbaren Kollegen, die mit dabei sind, und Maya Brunner als Kollegin. Mhm. Also von dem her, ja, ist es hoffentlich jetzt, wie wir es so ein bisschen gemerkt haben bis jetzt, also glaube ich, eine ganz lustige Sache geworden.
Ich habe da etwas darüber gelesen, dass es eine Anlehnung an eben Romeo und Julia, sage ich, mit der Maya Brunner. Ist das jetzt so deine Wunschrolle, die dir auf den Leib geschrieben worden ist?
Das ist fiktiv, nein. Ich habe immer gewusst, durch meine Grösse erstens einmal, durch meine Schauspielschule etc. habe ich gewusst, also, ich werde nie können grosse Heldenrollen spielen am Theater. Das ist mir immer klar gewesen. Und so ist natürlich auch, der Romeo ist nie eine Figur gewesen, die mich jetzt angekumpelt hat, oder? Mhm. Aber wir haben natürlich irgendetwas müssen finden, wo wir gesagt haben, was machen wir als Aufhänger, wenn wir Maya Brunner dabei haben. Und dann ist die Idee auftaucht, dass ich eigentlich, mein grösster Wunsch ist, ich kann nie dürfen den Romeo spielen und ich wollte jetzt einfach einmal den Romeo spielen.
Okay, aber so ein bisschen auf einer Meta-Ebene quasi.
Was natürlich auf eine sehr zu einer grotesken Situation führt, weil am Anfang war Maya nicht dabei gewesen, und dann hat man gesagt zu mir, ja, wen willst du denn als Julia? Oder? Und da habe ich natürlich sofort an eine junge, tolle Schauspielerin gedacht, oder? Und er gesagt, ja, nein, also, das muss jemand sein, kommt dann im Stück vor, wie Fabienne Louves oder Sandra Studer oder irgend so, oder? Und dann habe ich gesagt, hallo, hey. Es könnten deine Enkelinnen sein. Du kannst doch heute Romeo spielen. Und Sandra Studer spielt deine Julia und so. Und dann, kommt es dann eben zu der Situation, dass die Kollegen gesucht haben, wer man könnte besetzen als Julia. Und dann ist dann Maya Brunner ins Spiel gekommen.
Und dann bist du trotzdem happy geworden mit dem.
Ja, also natürlich, ja. Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Also, auf jeden Fall, ja, okay. Es ist dann gut gekommen.
Es ist ja eigentlich sowieso für dich, aber sicher auch für das Publikum ein mega grosses Privileg, dass du an deinem 80. Geburtstag heute kannst auf der Bühne stehen.
Ja.
Wie haltest du dich fit? Im Kopf, aber eben auch körperlich?
Also, sicher der Kopf ist einmal das, wo, durch das Textlernen natürlich automatisch passiert, sage ich jetzt einmal. Weil ich ja dauernd am Spielen bin eigentlich, immer laufend von einer Produktion zur anderen. Und von dem her, also ist das einmal das eine. Und zum anderen, habe ich offenbar trotz allem recht gute Gene, indem ich, mein Leben lang eigentlich immer ein totaler Gispel und Umgumpi gsi bin. Also ich kann nie, Probleme, ich kann nie müssen, Sport treiben. Ich bin nie ins Fitness und go Velo fahren und go Gewicht heben und alles andere. Sondern ich bin einfach, ich habe mich immer bewegt auf der Bühne. Zum Tanzen, wie auch immer. Also von dem her, denke ich, ist das mit dem Grund. Und jetzt im Alter ist mir dann irgendwann einmal klar geworden, wo man sagt, wenn man im Alter fängt man an Golf spielen, oder? Und bei mir ist das dann auch so eine Situation gewesen, dass mich meine Kollegin und Freundin Birgit Steinecker, die sehr gut Golf spielt, hat mich immer pusht, hat immer gesagt, hey, fang doch mal an Golf spielen, fang doch mal an Golf spielen. Und dann irgendwann in den Ferien im Tessin hat's mir dann der Ehrmal reingenommen, habe ich dann einmal, vor 8 Jahren, habe ich gefunden, ja, nein, es ist sogar 10 Jahre schon, habe ich gefunden, ja, jetzt, ja, mit 70 Jahren, jetzt fangst du halt an Golf spielen. Und das hat mir dann Spass gemacht, nur komme ich halt wahnsinnig wenig zum Spielen. Weil jetzt da auch wieder, jetzt spielen wir den ganzen Monat.
Du spielst halt noch etwas anderes.
Jeden Abend, oder? Also, komme ich nicht mehr dazu. Und so ist es auch voran gewesen, so dass ich eigentlich im Grund viel zu wenig Golf spiele, um wirklich, eine Kontinuität und auch, wirklich auch eine Konstanz vor allen Dingen. Ja. Eine Konstanz herzukriegen. Und da bin ich jetzt fest dran am Arbeiten, am Handicap abspielen, weil ich jetzt einfach gefunden habe, jetzt muss noch etwas gehen. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass ich kein Tiger Woods mehr werden im Alter, oder?
Das ist eben, wie du dich fit haltest. Wie hast du es so sonst mit Verzicht? Tust du dich bewusst ernähren? Wie lebst du?
Verzicht habe ich eigentlich keinen, nein. Ich habe nie Probleme gehabt eigentlich mit dem Gewicht. Also ich bin jetzt kein Athlet, oder? Ich bin nicht Sixpack und solche Sachen. Aber ich bin eigentlich immer, ich kann lustigerweise mein Gewicht immer können halten. Mhm.
Und du bist eh fein veranlagt, oder?
Wie?
Du bist eh fein veranlagt.
Ja. Und ich habe nie bewusst irgendwie auf Sachen verzichtet. Mhm. Also ich esse normal, ich trinke normal, ich bewege mich normal. Also von dem her gibt's eigentlich nichts, wo ich jetzt muss sagen, auf das muss ich jetzt verzichten, da ich darf nicht mehr jeden Tag einen Cremeschnitten essen. Mhm.
Das
platzt
schön.
Dann irgendwann aus den Kleidern, oder? Also das ist nicht, die Gefahr besteht nicht. Mhm.
Du hast eben gesagt, du bist eigentlich sehr gut fit mit 80. Gibt es trotzdem kleine Zimperlein, wo du merkst, das hat sich jetzt vielleicht doch verändert von 50 bis 80?
Ja, also ich habe jetzt gerade, weil ich jetzt zwischendurch so ein Räusper und ein Husten habe, das ist zum Beispiel jetzt etwas gewesen, was ich früher noch nie hatte. Also ich bin eigentlich ganz, ganz selten krank gsi. Mhm. Ich hatte ganz selten einmal irgendwie Probleme gehabt, gesundheitlich. Mhm. Und jetzt wirklich so im Laufe von Sit Sis Rack eigentlich hat das angefangen, wo ich am Schluss von der Produktion eine massive Lungenentzündung bekommen habe. Und das hat sich dann bei der nächsten Theaterproduktion, die ich gemacht habe, hat sich das wiederholt.
Habe ich wieder
eine Lungenentzündung bekommen. Und jetzt habe ich im Laufe der Proben einmal, im August, habe ich wieder eine Phase gehabt von 14 Tagen, wo ich einen massiven Husten bekommen habe. Wo ich Schiss bekommen habe, oder? Wo ich dachte, ui. Was ist jetzt? Was kommt? Ist das jetzt ein Dauerzustand? Also da muss ich jetzt schon sagen, da bin ich im Moment einfach sehr, sehr vorsichtig.
Mhm. Also ein bisschen anfälliger geworden.
Anfälliger geworden, absolut.
Ja. Oder absolut. Hartnäckiger auch, haltet sich
ja,
dann.
Ja, das ist so.
Mhm. Du hast ja auch eine rechte Pace, die du jetzt anleihst, da im September. Du stehst quasi jeden Abend auf der Bühne.
Also sind ja, zwei sind, Montag, Dienstag spielen wir nicht.
Ja.
Also sind immer Mittwoch bis Sonntag. Es sind einfach 20
Auftritte,
jetzt in Winterthur. Ja.
Ja. Und das aber dann eben wirklich hintereinander. Ja. Geht das alles noch so ring wie früher? Oder merkst du auch teilweise von der Energie her, das nagt dann am Sonntag?
Also es ist noch interessant. Ich merke immer, wenn die Vorstellungen laufen, also wenn eine Serie läuft, dann habe ich eigentlich nie ein Problem. Dann schaffe ich das wunderbar. Also der Break kommt eigentlich meistens nachher.
Ja.
Oder wenn man so quasi in das berühmte Loch fällt, wo man einfach dann Freizeit
kann loslassen.
Hat. Kann loslassen. das ist meistens dann das, wo ich dann sofort muss prophylaktisch mich pflegen, damit dann nichts passiert, oder? Aber während dem Vorstellungen laufen, auch jetzt mit Proben und so, oder? Also, da habe ich null Probleme. Also, aber sobald ich jetzt irgendwo privat, dann muss ich plötzlich husten, denke ich dran, und dann kommt das irgendwie. Aber während der Vorstellungen eigentlich nicht.
Jetzt sagt man ja, man wird nicht nur älter, sondern auch weiser. Was hat dich das Alter oder das Leben gelernt?
Ja, das Leben hat mich schon ein bisschen gelehrt, loszulassen. Also ich versuche, gewisse Sachen einfach mit anderen Worten nicht mehr so ernst zu nehmen. Ich versuche, irgendwie drüber zu stehen, über gewisse Sachen. Und von dem her auch hat das Konsequenz gehabt, dass früher habe ich nicht Nein sagen können. Ich bin ein wahnsinniger, in dem Sinn, Mensch gsi, wo schon als kleiner Bub, durch meine Grösse auch, habe ich mich immer so wehren. Ich habe mich immer so wehren gegen die Grösseren. Und ich habe immer Mittel und Wege gesucht, um mich quasi beliebt zu machen. Oder? Also, ich mag mich erinnern, als Bub habe ich an mich mit Süßigkeiten meine Kollegen gekauft. Oder, dass die mir irgendwie geholfen haben, oder, dass die mich beschützt haben, und so weiter, oder? Im Alter hat sich, also im Alter, wo ich erwachsen war, hat sich das insofern gezeigt, dass ich sehr schnell bereit gewesen bin, Ja zu sagen. Auch wenn ich eigentlich hätte wollen Nein sagen, eine Situation zu akzeptieren, auch wenn sie mir zuwider gewesen ist. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich gelernt habe, dass ich heute Nein sagen kann. Also, wenn mir etwas nicht passt, wenn mir etwas irgendwie zuwider läuft, dann kann ich heute Nein sagen. Und kann auch mal davonlaufen. Also eben, das kann ich heute. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich früher nicht haben konnte. Ich wollte immer lieb Kind sein.
Du hast eigentlich immer gefallen, oder?
Und ich kann immer gefallen. Ja. Ich bin auch ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein Geschlieferiger gsi, oder? Ich habe mich immer angepasst. Ich habe immer versucht, ja, es allen recht zu machen. Ja. Das war etwas ganz Wichtiges gsi bei mir, dass ich nicht anecke. Und das höre ich auch immer wieder von Leuten, von Kolleginnen oder Kollegen, die mir immer wieder sagen, ja, du bist pflegeleicht. Du bist so pflegeleicht. Du bist so,
umgänglich.
Mit dir ist umgänglich. Mhm. Du bist so, mit dir kann man so. Und das hat genau mit dem zu tun.
Und wie hast du die Lektion gelernt für dich?
Ja, indem einfach dann Sachen aus dem Ruder gelaufen sind. Dass dann Sachen, die ich contre cœur akzeptiert habe, dass die dann irgendwo eine Dimension angenommen haben, wo ich es, wie soll man sagen, nicht mehr ausgehalten habe.
Hast du ein
Und dann
Beispiel?
Gleich explodiert bin.
Ja.
Oder, also, es hat eine Beziehung mit einer Kollegin, mit einer Schauspielkollegin, wir haben lange zusammengearbeitet und irgendwann ist es schwierig geworden, sagen wir mal. Und ich habe das aber gleich mitgemacht, bis der Punkt gekommen ist, wo ich einfach gesagt habe, so, bumm, und dann hat es einen Klapp gegeben und dann ist die Sache erledigt gewesen, oder? Also von dem her, ja, und das habe ich jetzt gelernt und das bin ich noch recht froh drum.
Ist das auch das Loslassen, was du am Anfang gesagt hast von der Antwort? Du hast gesagt, Loslassen, dass man halt eben vielleicht auch muss Beziehungen loslassen, die einem nicht gut tun. Oder Menschen loslassen, die einem nicht gut tun.
Absolut, genau. Ja.
Gibt es etwas, mit dem du dich vielleicht auch versöhnt hast?
Ja, das habe ich gerade kürzlich auch gemacht, in dem Zusammenhang, wo wir jetzt drüber reden, mit der Ursula Schäppi, also mit meiner Kollegin von Kiflers, wo wir gemacht haben, Adam und Eva Kifler. Da haben wir über Jahre hinweg, haben wir den Kontakt verloren. Und weil natürlich auch andere Sachen gelaufen sind bei mir. Ich habe, Sachen jahrzehntelang gemacht mit der Birgit Steinegger zusammen, Radio, dann Glasspolitik, also unsere Politikerparodie. Und Und dann, wie gesagt, ja, wechselt sich ja manchmal, wechselt sich halt einfach die Zeiten.
Yeah.
Und irgendwann ist mir plötzlich, durch das, dass Dulce La Chapi jetzt in dem Jahr, vor ein paar Wochen, 85 geworden ist, habe ich plötzlich gedacht, Kopf, hallo, wir haben eigentlich seit ewig langer Zeit, haben wir keinen Kontakt mehr. Das ist doch eigentlich völlig idiotisch. Ich bin jetzt 80, sie ist 85. Also, man könnte doch das wieder aufnehmen. Man könnte doch einfach sagen, hey,
Aber vorgefallen ist dort etwas?
Wir haben uns einfach
aus den Augen verloren gekifelt.
Und gekifelt, natürlich. Wir haben gekifelt und das ist dann so weit gegangen, eben einfach, dass wir gefunden haben, wir wollen lieber in Frieden auseinandergehen,
okay. Yeah.
Als dass wir uns zerfetzen.
Ja. Yeah.
Oder?
Yeah.
Das ist eigentlich die Situation gewesen.
Okay.
Und das ist ein wunderbarer Moment gewesen. Also, wo ich dann, ich bin dann an ihren Geburtstag gegangen und wir haben uns da wirklich wieder können in die Arme nehmen und lachen über die Vergangenheit und plaudern über die Vergangenheit. Das ist ein sehr schöner Moment gewesen und ich finde es ganz wichtig, dass man das kann. Dass man kann auch irgendwann, wie man so schön sagt, über seinen Schatten springen.
Mhm. Tut man aufs Alter eher Rechnungen begleichen? Oder eben sich wieder versöhnen? Oder man will...
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich denke schon, weil das hat ja, was wir angesprochen haben, das hat ein bisschen mit der Weisheit auch zu tun, oder? Also das ist vielleicht ein kleiner Funke Weisheit, den ich habe, eben, dass man soll, ich habe es vorhin formuliert, mit loslassen. Also, dass man kann loslassen, und das heisst eben, dass man auch vergessen kann, dass man kann, Sachen neu aufnehmen, neu diskutieren.
Mhm.
Und das ist ganz wichtig, finde ich, absolut. Mhm. Absolut.
Jetzt hast du vorher gerade schon ein paar Sachen aufgezählt. Du hast wahnsinnig viel erlebt und auch wahnsinnig viel erreicht. Fast eine Familie, Globi, Glas, Politik, Drittliga, Sister Act, jenste Parodien und
ja.
Die Liste wäre noch ewig
genau.
Lang. Welche Zeit oder welches Alter hast du am meisten genossen?
Es ist so, dass ich eigentlich, als ich die Schauspielschule fertig hatte, bin ich an einem Punkt mit 25, wo ich gedacht habe, ja, jetzt, was mache ich jetzt eigentlich am Theater mit meiner Grösse? Eben, ich kann keine grosse Rolle spielen, ich habe nicht genau gewusst, wo führt mich der Weg als Schauspieler hin. Und ich bin sehr über Jahre hinweg relativ unsicher gewesen. Auch in Deutschland, am Theater. Man hat nicht so genau gewusst, was man mit mir machen soll. Und dann habe ich mich irgendwann einmal daran erinnert.
Also hat dich das auch beschäftigt, die
Grösse? Ich war schon beschäftigt. Ich habe immer zu tun gehabt.
Ja,
ich
ja.
habe geschafft, ja. aber es ist nicht der grosse Durchbruch.
Aber es hat dich
Durchbruch.
Wie eingeschränkt.
Ja.
Hast du das Gefühl gehabt, deine Grösse?
Ja, und ja. Es ist nicht der grosse Durchbruch gekommen. Im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre. Mhm. Oder? Und dann habe ich mich plötzlich daran erinnert, dass mein Schauspiellehrer damals am Bühnenstudio, der hat zu mir gesagt, wo ich mich einmal ein bisschen bei ihm ausgeweint habe, über das Problem, dass ich eigentlich ja doch von meiner Grösse her eingeschränkt bin, hat er mich vertröstet und hat mir gesagt, los, deine grosse Zeit kommt mit 50. Und damals habe ich gesagt, ja, um Gottes Willen, was mache ich dann die nächsten 30 Jahre, oder? Also, oder 25 Jahre. Und, die sind dann vorbeigegangen. Und dann ist der Punkt gekommen, wo ich 50 geworden bin. Und dann habe ich plötzlich müssen sagen, so im, wo ich darüber reflektiert habe, er hat genau recht gehabt. Also, meine schönste schauspielerische Zeit hat eigentlich angefangen, Ende 40 bis heute. Also, die Phase von dann ist es losgegangen, eben mit Kifflers, eben mit all diesen Sachen, ist der Schneeball hat sich in Bewegung gesetzt und ist immer grösser geworden. Also, kann man das beantworten. Also, mit 50 hat das angefangen, erst.
Wahnsinn.
Aber es sind jetzt insgesamt am Theater
55.
ganz genau 55 Jahre. Und es geht weiter. Also steht schon die nächste Produktion vor den Türen im November, kommt nochmal der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde, wo ich in Seeb und in Zürich gespielt habe, über 200 Mal. Und jetzt spielen wir nochmal 30 Vorstellungen wahrscheinlich in Seeb. Also, es geht immer weiter.
Also, Dinner von Wam ist nicht das Abschiedsprogramm in dem Fall.
Nein, und ich bin ja immer einer, wo immer gesagt hat, bei jeder Produktion, also in den letzten Jahren, habe ich immer gesagt, ja, das mache ich jetzt noch. Und nachher ist dann gut. Oder man muss auch irgendwann wissen, wann man aufhören soll. Mhm. Und auf der anderen Seite kommen immer wieder schöne Sachen, kommen immer wieder Sachen auf einem zu, wo man einfach mal sagen, hey,
warum nicht?
Warum soll ich das nicht nochmal? Oder wo ich habe jetzt wirklich gedacht, ja, Dinner for Wam, oh, das ist ein super Abschluss zum 80.
Habe
Geburtstag.
Ich auch gedacht, ja,
perfekt, fertig, oder? Da habe ich allen Leuten gesagt, du, ich glaube, nachher ist dann gut, oder?
Ja.
Gott, jetzt endlich mal das Leben geniessen im Sinne von Freiheit und nicht mehr arbeiten müssen, oder wollen arbeiten oder wie auch immer. Und dann ist der Intendant gekommen, der Direktor gekommen von Seeb, von der Kammerspiel, und hat gesagt, ich will den Papst noch mal spielen, wo wir bei ihm eben so lange gespielt haben. Und dann habe ich gefunden, ja, hey, wenn wir das noch mal zusammenkriegen mit dem Ensemble von dem, dass wir die mit all diesen Leuten das noch mal machen können. Ich habe das Stück geliebt. Das ist auch eines von meinen Lieblingsstücken, der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde. Und das hat geklappt. Also machen wir das jetzt.
Da schaust du auf eine schöne Zeit zurück. Auf welche schwierigen Zeiten schaust du aber vielleicht auch zurück?
Also die schwierigen Zeiten sind immer eben theatermässig. Ist sicher die erste Zeit gewesen.
In der Jugend.
Die erste Zeit, wo ich bin ja unmittelbar nach der Schauspielschule auf Deutschland. Mhm. Und die vier Jahre in Deutschland sind enorm schwer gewesen, weil ich habe irgendwann realisiert, dort draussen wartet niemand auf mich. Das gibt unzählige junge Schauspieler in meinem Alter, in meiner Größe. Bis ich den Entscheid getroffen habe und gesagt, ich gehe lieber wieder zurück in die Schweiz. Und dann da in der Schweiz bin ich halt lang an einem kleinen Theater an der Winkelwiese gsi und habe Kindertheater gemacht. Bis dann eigentlich die Phase gekommen ist, relativ schnell, dass ich nebst dem Theater nachher Radio machen konnte. Mhm. Und ich habe ja dann jahrzehntelang, über 40 Jahre jetzt, habe ich Radiomoderation gemacht, immer neben dem Theater, Sendungen moderiert, mit der Birgit Zweierleier gemacht, die satirische Sendung am Samstagmittag. Also, von dem her muss ich sagen, ist das eigentlich die Antwort. Mhm. Also,
gerade privat hast du aber auch einige Schicksalsschläge hinein, oder?
Ja, privat ist halt in Gottes Namen so, dass halt, das hat schon von ganz klein angefangen,
Mami.
Ja. Das habe ich schon mehrfach erwähnt im Gespräch. Ich habe natürlich als Fünfjähriger meine Mutter verloren. Und, das ist ja nun wahrscheinlich einprägsames Ereignis gewesen, wo mir noch heute total präsent ist. Also ich kann das,
du magst dich an das erinnern?
Total. Auf jedes Detail. Ja. An jeden Moment. Und als Fünfjähriger. Und das ist der erste Abschnitt gewesen. Und dann hat es natürlich dann hat es Todesfall gegeben. Also mein erster langjähriger Partner ist aus dem Leben geschieden, freiwillig. Und so, also es hat immer wieder Phasen gegeben. Auch die Demenz von meinem Vater, die ich mal am Anfang angesprochen habe, ist ein schwerer Schlag gewesen. Und letzten Endes dann meine Zweitmutter, die mich das ganze Leben begleitet hat, die mich ab 11-Jährigen in die Finger genommen hat, erzogen hat, zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ich würde sonst nicht da sitzen, glaube ich, wenn sie nicht gewesen wäre, wo mich geführt hat, wo mich auch die Finger drauf gehabt hat und gesagt hat, hey, du machst das und das und das und das und du lernst einen Job, du kannst nicht einfach Schauspieler werden, sondern du musst einen Beruf lernen und. Und dann der Verlust natürlich vor 5 Jahren auch, das ist mir auch wieder eingefahren. Also von dem her hat es natürlich auch ganz logisch, wie bei allen Menschen, hat es traurige Momente gegeben.
Und was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich glaube, ich bin nicht nur wegen dem, aber ich bin grundsätzlich, hat das geholfen, dass ich einen wahnsinnigen dankbaren und auch einen demütigen Mensch geworden bin. Mhm. Ich bin unwahrscheinlich emotional, auch was Situationen angeht, erstens einmal. Also da ich sehr nah am Wasser gebaut, also ich habe mich beelendet. Ich muss nur in der heutigen Situation ein Bild anschauen im Fernsehen über all die Kriege, wo mich an Saugenwasser in die Augen treiben. Und
also viel also, Empathie, weil du mit den Leuten absolut, auch mitfühlen kannst, weil du absolut, auch Leid empfunden hast. So.
Absolut. Ja. Und von dem her wirklich bin ich ein sehr eben dankbarer Mensch geworden, ich lebe sehr, sehr bewusst und vor allen Dingen, ich kann auch Sachen schätzen. Ich schätze, wenn mir jemand etwas lieb tut, oder wenn irgendetwas passiert, wo ich etwas Gutes kann tun dafür. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Mhm. Es gibt Menschen, wo viel Schwieriges immer wieder einstecken müssen, die an dem brechen.
Ja, das finde ich etwas sehr, sehr Tragisches. Mhm. Und kann dazu aber andererseits nur sagen, Gott sei Dank passiert mir das bis jetzt nicht.
Mhm. Hast du auch nie einen Moment gehabt, wo du das Gefühl hast, jetzt ist es mir zu viel?
Nein. Ich kann nie ich bin nie an dem Punkt gewesen, dass ich gefunden habe, jetzt geht's nicht mehr weiter oder so. Ja. Ich bin immer in dem Sinn eigentlich mit sehr positiven Gedanken gehe ich eigentlich durchs Leben und manchmal lache ich über mich selber, über meine Kindlichkeit, über meine Naivität, auch über mein fast ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll.
Ich kann dir
ein Beispiel sagen. Yeah. Also, ich bin daheim, ich lebe auf dem Land, ja. Und wir haben sehr viel, ich habe das Fenster offen und so weiter, und da kommen die Fliegen rein, da kommen die Mücken rein, da hat's Spinnen und Zeugs und Sachen. Und ich bin so blöd, ich bin nicht blöd. Ich bin einfach jemand, wo, wenn es irgendjemand nur das kleinste Spindli hat niemand auf einem im Lavabo, wo irgendwie da nicht mehr weiter kann, dann nehme ich ein Papierli und tue das Spindli auf das Papierli und gehe raus und tue das draussen auf ein Splättli und dann lache ich über mich und denke, du bist eigentlich schon, also, aber irgendwie sind das so Momente, wo eigentlich zeigen, dass ich, es gibt noch einen Haufen solche Beispiele, oder? Also, ich bin zum Beispiel jemand, der nicht kann, der niemals würde, wenn auf der Strasse noch jemand am Boden ein Pfeifer liegt, sage ich jetzt einmal, oder? Ich würde jetzt niemals einfach denken, und weiterlaufen. Also, dann nehme ich den Pfeifer und denke, Kopf, leck Pfeifer ab. Super. Oder? Also, ich bin da bin ich manchmal wie ein klein, also ich weiß nicht, wie man das soll umschreiben.
Ja, eine Lichtigkeit, vielleicht eine jugendliche Lichtigkeit.
Ich kann einfach,
die du auch
ja, und ich kann, wahrscheinlich auch einen ungeheure, vielleicht ist es auch das, ich kann bezogen jetzt auf das Spindli oder auf das Viechli, ich kann einen ungeheuren Fürsorge-Tick. Ich will, dass es meinen Menschen, meiner Umgebung gut geht.
Dann ist es sicher auch nicht einfach gewesen, wo dein aktueller Partner einen Schlaganfall gehabt hat. Ja. Du hast ihn auch noch lange gepflegt zuhause.
Ja.
Nach einer Weile haben wir euch aber dann entschieden.
Ja, es war einfach so gewesen, ich konnte das nicht mehr machen daheim. Weil, ich habe es 10 Jahre lang gemacht, oder? Er hat, mit 49 hat er einen Schlaganfall bekommen. Und ich konnte das 10 Jahre machen daheim, aber durch die ganze Probe, aber durch die intensive Theaterarbeit, die halt nach wie vor da gewesen ist, haben wir einfach gefunden, für ihn, er hat nicht mehr arbeiten können. Haben wir gesagt, wir brauchen eine Tagesstruktur. Er muss können, in einer Umgebung sein, wo strukturiert ist, wo ein Tagesablauf da ist, wo auch eine Umgebung da ist. Weil ich bin ja dann vor gewesen, manchmal, den ganzen Tag. Und er ist allein daheim gesessen. Und das ist Gift. Ja. Für so eine Krankheit, oder? Wenn, da hintersinnet man sich ja im Grunde. Und da sind wir eben dann übereingekommen, dass wir gesagt haben, es ist besser, wenn du in ein Gesundheitszentrum gehst. Aber wir haben natürlich der Kontakt ist tagtäglich da. Mhm. Also wir telefonieren im Tag zweimal miteinander. Wobei ich muss sagen, er telefoniert mir immer am Morgen 8:15 Uhr, am Nachmittag 4:15 Uhr, wo wir uns austauschen. Also von dem her ist Beziehung natürlich nach wie vor da. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, du komm verreise und gang du da in ein Altersheim und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist natürlich überhaupt nicht die Situation und überhaupt nicht der Fall, sondern unsere Beziehung ist nach jetzt mittlerweile 37 Jahren nach wie vor vorhanden.
Mhm. Das ist auch eine mega schwierige Entscheidung, oder?
Aber ja. Und gleich war es ein Entscheid gewesen, wo wir zusammen mit seiner Ärztin auch in sehr intensiven, guten Gesprächen haben können die Entscheidung treffen.
Ja. Ja.
Absolut.
Und wie geht's dir heute damit? Weil eben die räumliche Trennung, die ist wie nicht vermeidbar, oder?
Die räumliche Trennung ist insofern, natürlich, sie ist nicht vorhanden, weil ich ja kann ihn besuchen, kann jederzeit zu ihm. Aber es ist in dem Sinn nicht. Aber natürlich ist es, ich meine, wir haben uns ein wunderschönes Haus im Zürich-Oberland mit den Jahren können leisten, mit all den Sachen,
die ich gemacht habe.
Ein Erdhaus, mhm. ja. Und von dem her ist das Haus natürlich leer. Also ich bin allein in dem Haus. Wir haben beide zwei Büsi gehabt, zwei Katzen. Die sind natürlich auch irgendwann einmal, haben die das Zeitliche gesegnet. Also von dem her, ist für mich die Situation natürlich schon so, dass ich zwar das Haus unwahrscheinlich geniesse, den Garten geniesse, das Haus geniesse, auf der anderen Seite aber ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, eigentlich, der Umwelt, wenn wir mal sagen, gegenüber. Ich würde eigentlich ganz gern irgendwo in Zürich, in einer schönen 2,5-Zimmer-Wohnung, 3-Zimmer-Wohnung wohnen. Mhm. Und ich brauche das eigentlich gar nicht. Die ganze Umgebung, die ich jetzt habe. Und das ist ein bisschen etwas, was mich im Moment so immer wieder beschäftigt. Soll ich das aufgeben? Ja. Soll ich es nicht aufgeben? Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, aus so einem Umfeld raus zu reduzieren, obwohl ich immer von mir behaupte, ich kann das gut.
Ich trenne,
weil ich geniesse es zum Beispiel immer, wenn ich neu mit in einem Hotelzimmer sitze oder so, da bin ich zufrieden. Ich brauche gar nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich einen schönen Raum habe.
Ja.
Und wenn ich jetzt noch ein Küchenli hätte und ein WC und ein Schlafzimmerli, bin ich zufrieden. Mehr brauche ich gar nicht. Aber es ist natürlich, in der heutigen Situation, es ist praktisch nicht möglich. Bald muss man sagen, also wenn ich in Zürich etwas suche, ich finde nichts. Also es ist nicht zahlbar.
Ja, das ist so.
Und weil kaufen will ich natürlich nichts mehr. Ich will nicht mein Haus verkaufen im Zürich-Oberland und in Zürich wieder ein Haus. Nee. Nein, mit dem Geld könnt ihr ja nicht einmal ein Haus kaufen. Ihr könnt bestenfalls eine kleine Loft in West End Zürich.
Zweieinhalb Loft könnt
ihr vielleicht kaufen. Ja. Was weiß ich mal so. Wo die Sachen kosten ja ein Geld.
Ja.
Und eben auch zum Mieten.
Ja.
Oder? Ich habe ein Angebot von einem Kollegen in der Altstadt in Zürich, wo ich eine kleine Wohnung haben in der Altstadt. Ohne Zufahrt, ohne Balkon, nichts. 4.500 Franken im Monat, oder? Ich habe gesagt, das ist doch Wahnsinn.
Aber fühlst du dich dann noch wohl oder fühlt es sich leer an?
Nein. Also, wenn ich es jetzt versuche, das zu erklären, nein. Es ist schon so, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Mhm. Ich sitze im Garten und geniesse es jeden Abend im Sommer jetzt, was irgendwie jetzt auch noch was war, wo man draussen sitzen am Abend, ein Glas Wein kann trinken und dann geniesse es. Ich fühle mich natürlich wahnsinnig wohl. Und gleichzeitig ist es eine gewisse Einsamkeit durch Distanz von Freunden, von Kolleginnen, Kollegen, die meisten leben ja in Zürich, oder? Und die Distanz, die macht manchmal schon auch etwas mit einem, oder? Dass man findet,
Und dein Partner kann dich nicht besuchen?
Nein, das geht eben leider nicht mehr, weil er ist quasi immobil mittlerweile. Oder er ist eine Zeit lang noch gelaufen. Also hat er können laufen mit dem Stock.
Ja.
Und dann ist er aber dann in dem Gesundheitszentrum ist er zweimal umgefallen. Und dann haben die gesagt, ja, das ist zu gefährlich, oder? Weil, wenn er dann noch die Körperseite verletzt, die er nachher brauchen
kann. Ist er einseitig?
Er ist einseitig gelähmt, ja. Oder? Die linke Seite. Und er ist Linkshänder gewesen. Und wenn dann das auch noch gehabt, dann ist er ja total, im Pflegefall. Mhm. Und wir müssen ihn in den Rollstuhl tun. Und das hat natürlich bewirkt jetzt, dass er im Rollstuhl kann umeinander fahren eigentlich.
Selbstständig
ist mit dem Rollstuhl. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, er ist immer ein sehr bequemer Mensch gewesen, das natürlich geniesst, dass er nicht mehr muss gross umeinander laufen. Und durch das kann er also auch nicht mehr, ist die Möglichkeit also quasi nicht mehr gegeben, zum da, ja, grosse Reisen zu machen. Das geht nicht mehr. Und darum ist es eigentlich der umgekehrte Weg, dass ich ihn gehe besuchen.
Heute kannst du ganz offen über deine Partner reden. Früher war die Sexualität ein anderes Thema gewesen. Für viele Menschen noch ein grosses Tabu. Wie hast du das damals erlebt?
Ja, genau so, wie du schilderst. Es ist eine Situation gewesen, wo man zu meiner Zeit natürlich noch einmal mindestens gewissen Kreisen. Ich kann es nur für mich reden. Für mich ist es damals etwas gewesen, wo ich mich heute schäme dafür. Ich hatte damals nicht den Mut gehabt, dazu zu stehen. Mhm. Oder ich habe das ganze Spiel, wo man damals getrieben hat, gemacht hat, das habe ich immer mitgespielt, oder? Ich habe gelacht über Frauenwitz, ich habe gelacht über Schwulenwitz, ich habe immer probiert, auch dort schon dabei zu sein, nicht aufzufallen, ja, mir nichts anzumerken lassen, ja, nicht irgendwo. Und das war eine ganz verrückte Zeit gewesen, das Verdrängen von der Sexualität, wo einfach, ja, das ist für mich enorm schwierig gewesen, dass obwohl dann vom Moment an, wo die Schauspielschule dazugekommen ist, wo ich auf der Schauspielschule gewesen bin, ist das kein Thema mehr gewesen. Aber bis dann, ich denke zum Beispiel an der Rekrutenschule, oder? Wo man ja in der RS zum Beispiel, also, ich meine, da geht man ja, wir sind Männer, man geht miteinander duschen, man ist schon, und so weiter, oder? Und das war für mich eine ungeheure Situation gewesen, wo ich nie zugegeben hätte, wenn irgendjemand zu mir gesagt hätte, sorry, hey, bist du schwul oder so. Oder das ist ganz, ganz für mich eine schwierige Zeit gewesen, wo mir nicht zuletzt dann die Schauspielschule geholfen hat, die Arbeit am Theater geholfen hat, das als selbstverständlich hinzunehmen und letzten Endes natürlich dann auch dazu zu stehen. Mhm.
Ist es dann das Hinnehmen gewesen, was du schwierig gefunden hast, oder das Dazustehen und dich outen?
Ja.
Beides.
Beides, ja. Es ist beides gewesen. Und ich habe mich auch dann masslos geärgert damals, wo das geoutet worden ist, oder? Also, das ist von einem damals Blickjournalist, ist das passiert. Und ich habe das, damals habe ich das furchtbar gefunden. Aber im Nachhinein habe ich dann müssen sagen, hey, heutzutage, so wie die Situation heute ist und wie man mit dem Thema umgeht, das finde ich schon ein ungeheurer Fortschritt und etwas unwahrscheinlich Positives.
Mhm. Würdest du es heute anders machen? Würdest du dich heute aus eigenen Stück freiwillig outen?
Also aus der heutigen Situation heraus schon.
Ja.
Aber eben, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kann das nicht beantworten, wie es wäre, wenn ich heute 20 wäre. Aber ich glaube schon. Mhm. Also ich denke, heute mit dieser Liberalität und allem, ich denke, das ist schon etwas, wo ich, das könnte ich mir vorstellen.
Heute können ja gleichgeschlechtliche Paare auch Kinder haben. Wie siehst du das Thema jetzt aufs Alter?
Also aufs Alter natürlich sowieso nicht mehr.
Nein,
ist ganz klar. Aber, ich habe wahnsinnig gern Kinder. Also viel mit Kindern auch zu tun gehabt. Obwohl ich wahnsinnig gern Kinder habe, habe ich eigentlich immer, wenn der Gedanke aufgekommen ist, ist das vielleicht eine gewisse Bequemlichkeit. Also ich kann die Verantwortung für ein Kind nicht wollen übernehmen. Und ich weiss nicht, ob ich ein guter Vater gewesen wäre. Vielleicht schon. Ich will, wie gesagt, ich kann toll umgehen mit Kind. Ja. Aber, wenn es dann im Endeffekt wäre ich wahrscheinlich viel zu leger gewesen. Viel, ich hätte am Kind wahrscheinlich vor lauter Dings alles durchgelassen, oder? Das ist schon ein bisschen, so meine Mentalität halt einfach gewesen. Also, aber,
das ist wieder das Ja-Sagen.
Wir haben den Gedanken tatsächlich nie gehabt. Und, ich bin auch froh, dass ich nicht, nein.
Dafür bist du, wie du es ein bisschen angetönt hast, für Generationen und Tausende von Kindern in der Schweiz ein Held. Du bist auch die Stimme aus meiner Kindheit, die mich immer begleitet hat. Ist das vielleicht auch das, was du wirklich erst zurückgeben konntest? Hat ja auch etwas Pädagogisches mit dem Globi.
Ja, absolut, natürlich, ja. Nein, und ich bin auch happy, dass ich das den Kindern weitergeben. Das hat ja ganz früh angefangen, als ich frisch zum Radio gekommen bin, in den 70er Jahren. Und das ist heute, das nächste Jahr sind es 50 Jahre, wo ich die Globi-Stimme bin.
76,
ja. Ja, wo ich die Stimme bin. Und seit 25 Jahren schreibe ich auch die Hörbücher aufgrund von der Globi-Bücher selber und mache es nach wie vor. Also wir machen jetzt dann wieder im Februar kommt wieder ein neues Hörspiel zum Buch raus.
Du bist so ein Geschaffiger.
Im Februar ist es sogar vom Buch her ist es der 100. Globi-Band, wo als Buch erscheint. CDs habe ich gar nicht mehr gezählt, also Kassettli und Ding, die wie viel das es wäre. Aber eben, also das läuft nach wie vor. Und das macht mir natürlich eine riesen Freude. Und das Problem ist eigentlich nur immer, dass wenn Eltern mit ihren Kind auf mich zukommen, dann machen die Eltern eigentlich immer den Fehler, dass sie dem Kind sagen, schau den Mann da.
Das ist der Globi.
Das ist jetzt der Globi. Oder? Und die Kinder, ich sage den Eltern immer, das dürfen sie nicht machen, weil sie zerstören die Illusion. Weil die Kinder hören die Stimme vom Globi und für die ist das ein Bub. Ist das ein Lustbub, oder? Wo sie hören und die denken, der ist 11-jährig oder 12-jährig oder irgend so etwas. Und eben, es gibt die berühmte Geschichte, wo in Winterthur lustigerweise ist das auch passiert auf der Strasse. Hat mich eine Frau mit ihrem Bubli verfolgt und ich bin vorne dran gelaufen, ich habe die gehört, sind hinter mir gelaufen und die Frau hat zu dem Bubli immer gesagt, schau, der Mann, der da läuft, das ist der Globi. Und der Kleine ist immer an mir vorbeigerannt und hat rumgeschaut und hat immer gesagt, wo. Und sie hat immer gesagt, da, der Mann, das ist der Globi, bis er das geschnallt hat. Und dann bin ich stehen geblieben und so, und dann ist er auch vor mich angestanden. Und dann hat er mich von unten bis oben angeschaut, fassungslos, und hat zu der Mutter gesagt, was? Der Alma ist der Globi! Und das ist völlig cool, das, der Bub. Und dort ist es mir aufgegangen, oder? Dass man, das Kind kann das nicht abstrahieren. Das kann das nicht trennen. Und darum sage ich den Leuten immer, natürlich passiert es immer wieder. Ich bin jetzt gerade wieder kürzlich in der Ferien gewesen, vor der Zwischenzeit von der Probe, im Tessin, im Hotel, wo so ein Kinderhotel, notabene. Ich gehe in ein Kinderhotel in die Ferien.
Wieso?
Wirklich, also. Und da hat es einen Haufen Kinder. Und die kommen natürlich immer, am Abend manchmal mit den Eltern, kommen die an den Tisch an und sagen, und dann ist immer, das Übliche, weil die Eltern sagen eben, das ist der Globi, und dann kommen sie her und sagen, und dann kommen sie zu mir an den Tisch an und sagen, mach mal den Globi, oder? Und dann, wenn ich dann, wie sie können sich das einfach
nicht vorstellen. Ja.
Und dann sage ich, ja, so, hoi du, ich bin da, wie heiß ist denn du? Und dann strahlen die.
Ja, schau mich an.
Ja, und dann sagen, wow, und so. Und so, und dann gell, mach's dann gut, gell, tschüss, ciao, und so. Und dann haben die Kinder mega Freude. Und das ist für mich eigentlich das grösste Geschenk.
Ja, Ja, das glaube ich. Wenn du so strahlende Gesichter hast und es ist so einfach. Aber wie machst du das eigentlich stimmlich? Wie kann man, dass du als ist, 80-Jähriger ein junges Schlitzohr
bist? Es ist einfach etwas, wo ich weiss auch nicht, ich rede ja über den Stimmbänder. Also ich tue quasi im Falsett reden.
Ja.
Und das kann ich auch stundenlang. Also ich kann,
das ist nicht anstrengend für dich.
Das ist überhaupt nicht anstrengend. Also ich kann, die ganze Zeit da reden und das spielt überhaupt keine Rolle. Das Spiel geht einfach. Es ist gut.
Und wann hast du das entdeckt, dass das
ja,
geht?
Ja, zu Beginn, wo man wirklich, weil ich wäre ja selber nie drauf gekommen. Und nachdem ich ein Jahr am Radio als Sprecher gsi bin, ist die Merli-Tante vom Radio ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, wir machen jetzt dann, wir haben die Idee, eine Schallplatte zu machen von den Globi-Büchern. Mhm. Könntest du dir vorstellen, weil sie ja gewusst, dass ich so dann totsmal schon am Radio so ein Stimmenimitationen und so gemacht habe. Und dann hat sie gesagt, könntest du dir das vorstellen, dass du dem Vogel, dem Menschenvogel, die Stimme gäbtisch, oder? Und dann habe ich gesagt, ja sicher, klar, ja, mal könnt ihr, und man könnte ja mal etwas probieren, oder? Man könnte mal einen Versuch machen, wie stellt ihr euch das vor und so weiter. Und dann haben wir einen Versuch gemacht und dann hat der der Globi aber tönt wie so ein krächzender Papagei, oder? Also ganz grusig eigentlich, oder? Mhm. Und man hat, es gibt aber eins, die allererste Schallplatte, die haben wir so gemacht. Und dann habe ich die an einen Kollegen mitgegeben vom Radio, ganz stolz, hat gesagt, schau da, der Globi gibt's jetzt auf Schallplatte. Und er ist heimgegangen zu seinem kleinen Bub und ist am anderen Tag mit dieser Schallplatte wieder zurückgekommen. Und er hat gesagt, los, musst entschuldigen, mein Bub hat Angst bekommen, als er das gehört hat. Und das ist mir dann auch, unter anderem, hat sich dann die Stimme entwickelt, dass ich gesagt habe, hoppla, wir dürfen dem Bub nicht dem Menschen Vogel, nicht eine Vogelstimme geben, sondern es muss ein Zwischending sein zwischen dem Bub und dem Vogel. Eben darum hat es ja so ein etwas leicht krächzendes, aber er redet eigentlich ganz normal, er redet einfach relativ hoch. Mhm. Und von dem her, und das hat sich dann bewährt bis zum heutigen Tag. Mhm. Und es sind, glaube ich, insgesamt über, wir haben einmal zählt, glaube ich, im Verlag, es sind, glaube ich, über 3 Millionen Kassetten und CDs und solchen Sachen in Umlauf, oder? Ja.
Wie hat sich der Globi seit 1976 auch mit dir mitverändert?
Er hat sich mitverändert und insofern, dass er irgendwann einmal, habe ich gespürt, der Globi ist auch gewachsen. Er ist auch älter geworden. Also, er ist natürlich, am ganzen Anfang ist er so ein Bub gsi, wo Streich gespielt hat, wo alle komisches Zeugs gemacht hat. Und auch ganz, ganz automatisch, im Laufe der Jahre, haben sich auch die Bücher verändert. Mhm. Ist der Globi eigentlich ein lustiger, gescheiter, witziger, empathischer, Burst geworden. Er macht heute Sachen, wo er als Kleiner, als Erster, wo die Bücher rausgekommen sind, noch nicht hätte können. Und heute ist er, ich meine, der letzte, glaube ich, zum Beispiel, den ich gemacht habe, jetzt da im Februar das Jahr, das ist, glaube ich, bei der Müllabfuhr. Also er fährt mit der Zürcher Müllabfuhr, mit dem Auto, geht er Kübel leeren und Container leeren und rettet ein Teddybär von einem Mädchen, wo der Bruder fortrührt aus Wut.
Gemein.
Und ihr der stillt und in den Kübel rührt. Und der Globi findet ihn im Güssel innen, in der Entsorgungszentrale. Also von dem, nein, nur als Beispiel. Also er ist heute ein umsichtiger, gescheiter und auch manchmal nachdenklicher junger Bub geworden.
Mhm. Was passiert mit dem Globi, wenn du in Pension gehst oder wenn es dich mal nicht mehr gibt?
Das ist das grösste Fragezeichen, wo wir uns in den letzten Monaten auch haben, oder schon längere Zeit eigentlich, immer wieder machen. Oder wo ich auch am Verlag, also das heisst auch der Vonag, wo ja die Hörspiel macht, am die Chef von der Vonag immer wieder sagen, du, ich muss mir das mal etwas überlegen. Es kann ja sein, erstens einmal, ja, jetzt kommt da der 100. Globi-Band und ich habe insgesamt über 25, 26 Hörspiele geschrieben in all diesen Jahren. Also, und rede es immer noch. Also, vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich das nicht mehr kann, oder? Mhm. Und wir müssen doch irgendwann mal. Und jetzt kommt uns natürlich in der heutigen Zeit, taucht tatsächlich Thematik auf von KI. Also, wir überlegen uns im Moment, was gibt es mit der künstlichen Intelligenz
stimmlich
für
sicher
Möglichkeiten, dass man die Stimme kann quasi konservieren in der Form. Ich weiß es, also ich rede jetzt da aus dem wissenschaftlichen Nirvana raus, wie man das könnte handeln. Um so etwas weiterzuführen. Ich habe am Anfang natürlich in meiner Naivität habe ich einfach gesagt, ja, jetzt suchen wir mal einen neuen Globi. Suchen wir mal jemanden, wo, es gibt sicher junge Schauspieler, wo das könnten imitieren und übernehmen, oder? Und das hat aber der Verlag nicht wollen.
Ja.
Von an. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir, oder? Also, dann, die haben das wirklich immer ein bisschen vor sich hergeschoben und haben ihm gesagt, ja, das sehen wir dann, wenn du es nicht mehr kannst machen, schauen wir dann. Oder? Und jetzt ist
die
der
hoffen
Punkt,
einfach, dass es so lang wie
ja,
möglich
ja, genau. Und jetzt ist der Punkt da irgendwie, wo wir so mit dem Fragezeichen, wo wir sagen, wie wollen wir das handeln.
Ja. Sag mal, vor was hast du eigentlich mehr Angst? Vor der Pension oder der Endlichkeit?
Vor der Endlichkeit habe ich eigentlich keine Angst. Weil, das ist etwas, ich lebe sehr bewusst und bin mir auch in dem Sinn auch bewusst, dass es kann jeden Tag einen Klapf geben und vorbei sein. Ich wünsche mir das natürlich nicht. Mhm. Ich wünsche mir, dass ich noch, ich würde gern, ich lebe gern. Mhm. Und ich würde gern noch ein paar schöne Jahre leben. Und,
vor allem, solange es so gut geht.
Ja, solange es gesund ist, natürlich. Das ist die Option. Mhm. Solange ich gesund bleibe. Mhm. Und in dem Sinn habe ich vor der Endlichkeit überhaupt keine Angst. Pensionierung gibt es ja bei mir nicht. Es ist eigentlich ein schleichender Prozess, wo stattfindet. Also, ich sage einmal, ich mache heute weniger als früher. Also ich habe jetzt zum Beispiel
ist das so?
Jahr,
also
ja,
was du mir früher, jetzt heute alles erzählt hast.
Also ich habe, ja, ich habe früher habe ich immer, ist mein, kann man fast sagen, mein Ehrgeiz gewesen, dass ich pro Jahr mindestens 3 Theaterproduktionen gemacht habe. Also irgendwie eine Produktion, die im Dezember bis im März, April gelaufen ist und dann eine Sommerproduktion, vielleicht Freilicht und nachher eine Winterproduktion. Ich habe immer, also es ist mir nicht wohl, also und wenn es 2 Produktionen gewesen sind, dann habe ich halt umso mehr Radio gemacht. Dann bin ich ständig am Moderieren gewesen, Morgensendung, Nachtexpress, Musiksendungen, Musikwelle und. Und heute ist es so, in der letzten Zeit eigentlich, dass ich fast 2 Jahre lang, nein, insgesamt sind es ja fast 4 Jahre geworden, wo wir Sister Act gespielt haben,
ja,
über 2 Saisons weg. Den Papst habe ich über
mehrere
Saisons weg gespielt. Und von dem her habe ich, ja, eigentlich hat es jetzt Zeiten gegeben, wo ich wirklich nur eine Geschichte gemacht habe, pro Jahr, fast, oder?
Ist das für dich ein Gang abschalten?
Aber das ist schon, ja. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, der erste Gap ist gekommen, nachdem im September, also im letzten, jetzt vor einem Jahr, Ende September, haben wir den Papst zum letzten Mal gespielt. Und ich hatte null Problem gehabt, null Produktionen im Petto gehabt.
Also wie hat sich das angefühlt?
Ende September,
wie hat sich das angefühlt?
Eben, Ende September ist fertig gewesen. Und ich habe gewusst, November, Dezember, Januar, Februar, ist März, ist nichts. Und das hat mir, habe ich mich dabei ertappt, dass ich, wenn ich mit Kollegen ins Theater gegangen bin, ich bin viele Sachen anschauen, Produktionen anschauen, und habe ihnen gesagt, du, also mir fehlt das wahnsinnig. Also mir hat gefehlt, am Abend können ins Theater gehen. Ich habe mich richtig danach gesehnt, dass ich wieder kann
proben
und wieder kann auf der Bühne stehen. Mhm. Und darum bin ich im Moment eigentlich so, freue ich mich wahnsinnig, dass einfach, dass ich wieder im Moment eine Perspektive habe. Also, dass keine Pause ansteht.
Ja.
Und auch im nächsten Jahr sind Sachen in der Pipeline bereits wieder, wo ich noch nicht darüber reden kann und noch nicht darüber reden will, weil ich noch nicht weiss, klappt es dann wirklich oder nicht. Aber, ja, es geht einfach immer weiter. Und solange es geht, geht's. Nehme ich es mit. Und sonst eben wäre ich dann pensioniert.
Ich sehe dich aber noch nicht so die Füße stillen heben.
Ja, ich mich auch nicht so. Ich habe auch ein bisschen Problem damit, ist ganz klar. Und ich, im Stillen wünsche ich mir natürlich auch, dass es so, ich bin schon froh, wenn ich nicht mehr muss, ich sage jetzt wirklich, weißt, also, jeden Tag, bum, 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 bum. Also ich geniesse es natürlich schon enorm, wenn ich zwischendrin einmal Tage frei habe, Wochen frei habe. Also wenn das so easy geht, dass es immer wieder einmal ein Päuschen gibt und dann wieder läuft etwas und nachher gibt es wieder Pause. Also das, damit kann ich schon gut leben.
Du brauchst einfach immer wieder ein bisschen Arbeit am Horizont, ja, irgendwo. Ja. Das hilft
so
dann bisschen, schon wieder über
so die Nächte. So quasi ein bisschen eine Sonne, die aufgeht.
Genau.
Dann denke ich, genau.
Ja. Ich danke dir viel, viel mal. Wünsche dir nochmal von Herzen alles, alles Gute.
Herzlichen Dank.
Einen wunderbaren Geburtstag.
Ja,
und viel Spass auf der Bühne.
Ja, jetzt kann ich nur sagen, toi, toi, toi. Danke sagen dürfen wir nicht, das bringt schon zum Unglück, habe ich mal gehört. Also von dem her, ich freue mich jetzt einfach und hoffe, dass es ein Erfolg wird.
Das wird es bestimmt. Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcasts@schweizer-illustrierte.ch.